Vielleicht könnt ihr mal aufschlagen zum vierten Vortrag, ja, das Leben in der Sonne. Und vielleicht, bevor wir jetzt richtig loslegen, können wir noch mal einen Überblick uns schaffen, was wir jetzt bisher durchgearbeitet haben. Ja, wir haben angefangen mit einer einleitenden Bibelarbeit, wo wir einfach eher über den Kontext und den Aufbau des Buches gesprochen haben, ja, welchen Kontext es auch im Alten Testament hat und was das bedeutet für unsere Erwartung, was für ein Buch dann wohl das Buch Prediger ist. Und wir haben das einfach Sonne, Mond und Sterne genannt, weil wir hier einfach so ein bisschen unsere Orientierung gefunden haben. Weiter ging es dann mit einer Einführung der Parallele zwischen Prediger und dem ersten Buch Mose. Und wir haben gesehen, dass hier das Buch Mose wirklich, dass das Buch Prediger wirklich verankert ist in diesem ersten Buch Mose und der Beschreibung der Schöpfung und dann auch des Sündenfalls bis hin zur Flut. Und wir haben das ein Platz an der Sonne genannt, denn hier ursprünglich, wir waren in der Gegenwart Gottes, sind geschaffen worden für ein Leben in der Gemeinschaft und in der Gegenwart Gottes, bis dann der Sündenfall diesen Platz in der Sonne uns gestohlen hat und zerstört hat. Ja? Und seitdem leben wir in dem, was wir auch heute Morgen dann gesehen haben, nämlich dem Leben im Schatten. Ein Leben, was bestimmt ist durch Tod, durch Einschränkung, durch Unvollständigkeit, Unvollkommenheit, was dann zur Vergänglichkeit und letztendlich zur Wertlosigkeit führt. Ja, und jetzt wollen wir heilsgeschichtlich sehen, gut, wir haben den Platz an der Sonne, ja, Gegenwart Gottes, jetzt das Leben im Schatten, und wie können wir jetzt, wo wir uns im Leben im Schatten befinden, mit dieser Vergänglichkeit, mit der Wertlosigkeit, die überall um uns herum ist, umgehen. Und da haben wir jetzt schon in den zweiten und dritten Bibelarbeiten uns herangetastet und gesagt, eigentlich gibt es drei Antworten darauf. Zum einen ist es das Leben in der Sonne. Ja? Was ich damit meine, ist das, was wir jetzt heute Abend besprechen werden, nämlich die Gottesfurcht als erste Antwort auf das Leben in der Vergänglichkeit, in der wir uns befinden. Und wir werden sehen, genau dazu fordert uns auch das Buch Prediger auf, dass wir in der Gottesfurcht Gott zum Teil unseres Lebens machen und so lernen, umzugehen mit der Vergänglichkeit und der Wertlosigkeit um uns herum. Aber als zweites werden wir dann morgen früh auch den Aufgang der Sonne sehen. Nämlich, dass diese Sonne in der Gegenwart, in der wir gelebt haben, in Gottes Gegenwart, dass jetzt Gott in diese Welt gekommen ist, Jesus Christus ist Mensch geworden und hat uns mit sich vereint. Ja, vieles von dem, was wir in vielen neueren Liedern jetzt singen, ja, gerade zum Beispiel in dem Lied In Christus allein, ja, da ist die Rede von Einssein mit Christus. Und was wir morgen früh sehen werden, ist der Höhepunkt, meiner Meinung nach, in der biblischen Offenbarung. Und gerade in dem Einssein mit Jesus Christus finden wir eine weitere Antwort darauf, wie wir umgehen können mit der Vergänglichkeit, mit der Dunkelheit, mit dem Gestank dieser Welt. Und dann als drittes wollen wir Donnerstagabend dann auch das Leben über der Sonne betrachten. Nämlich als dritte Antwort auf dieses Leben in der Vergänglichkeit und der Wertlosigkeit sehen wir, dass die Aussicht auf ein Leben in einer neuen Erde, neuen Welt, wo wir in aller Ewigkeit auf einer neu geschaffenen Erde wohnen, wo Gott mitten in unserer Mitte sein Zelt aufschlagen wird, dass dieser Ausblick eine dritte Antwort darauf ist, auszusprechen aus diesem Leben der Sonne. Wir werden jede dieser drei Bibelarbeiten immer wieder in Kontext stellen mit dem Problem, was hier im Buch Prediger kommt. Am Karfreitagmorgen, ja, werden wir dann auch eine Sonnenfinsternis haben. Wir werden Jesus selbst in dieser Vergänglichkeit, in dieser Welt der Wertlosigkeit, in diese eingeschränkte Welt gekommen ist, um uns zu erlösen. und wie er gerade in diesem Heilswerk selbst gerungen hat mit der Vergänglichkeit und einen Weg daraus gefunden hat. Und wenn wir mit und in Christus Jesus leben, können auch wir in ihm Beziehung haben. Aber auch da, dass wir einfach sehen, was für ein großes Opfer es war, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, was ich gesagt habe. Ja, diese Vergänglichkeit, diesen Schmutz, diesen Gestank zu einem so viel größeren Grade erduldet hat, als je einer von uns. Und dann am Freitagabend wollen wir mit einigen Gedanken unsere Bibelarbeit zum Thema Prediger abschließen. Da geht es dann jeden Tag. Ihr seid jung, wie wir am Ende von heute Morgen gesehen haben. Oft denkt ihr gar nicht daran, was, womit uns eigentlich das Buch Prediger konfrontiert. Und da gibt es jetzt so einige Schlussfolgerungen. Jetzt, wo ihr noch jung seid, wo ihr euer Leben ganz anders noch gestalten könnt, aufgrund eurer Jugend. Wie könnt ihr weise eure Jugend leben, besonders angesichts dessen, was dann später im Leben in dieser Vergänglichkeit und Wertlosigkeit auf euch kommt. Das also vielleicht als ein kurzer Überblick, wie wir uns von Thema zu Thema in diesen Tagen arbeiten. Wir kehren also heute Morgen, heute Nachmittag, heute Abend, was auch immer jetzt gerade ist, uns dem Thema Gottesfurcht zu. Natürlich darum, eine der Kernaussagen in der Weisheitsliteratur ist, der Anfang aller Weisheit ist die Gottesfurcht. Und so finden wir auch hier in dem Buch Prediger einige Anmerkungen zu dem Thema Gottesfurcht. Überraschenderweise eigentlich nicht so intensiv, wie wir es zum Beispiel in den Sprüchen oder auch im Buch hier finden. Aber es gibt doch einige Hinweise und mit denen wollen wir uns beschäftigen. Heute Morgen, als wir dann gesehen haben, in was für einer Unvollständigkeit der Welt der Mensch sich findet, ja, und gesehen haben, der Mensch kann an nichts vollständig festhalten, der Mensch kann nichts vollständig erschließen, durchschauen und verstehen, der Mensch kann durch nichts vollständig erfüllt werden, er ist immer auf der Suche nach mehr und kann nie so richtig den Kick bekommen im Leben. Der Mensch kann nichts vollständig schaffen, egal wie viel Mühe wir uns geben. Wir können nie wirklich etwas Vollkommenes schaffen und etwas, was von Dauer ist. Alles um uns herum zerfällt. Alles, was wir schaffen, wird immer unvollständig sein. Der Mensch kann nichts vollständig kontrollieren. Der Mensch kann sein Schicksal nicht wirklich selbst in die Hand nehmen und kontrollieren. Und letztendlich, siebtens haben wir gesehen, der Mensch kann nicht vollständig gut sein. Unser Leben ist von Sündigkeit. Ich sage mal, diese Beschreibung, die wir heute Morgen gesehen haben, ist vielleicht zu vergleichen mit einem Leben, mit einem Menschen, der sich im Treibsand befindet und drauf und dran ist, unterzugehen. Das Leben, was wir heute Morgen beschrieben haben, in dieser Unvollständigkeit, in dieser Begrenztheit, in dieser Wertlosigkeit, die daraus resultiert, ist wie ein Mensch, der sich im freien Fall befindet. Dieses Leben in dieser wertlosen, vergänglichen Welt ist wie jemand, der an einem Berg sich befindet und fast drauf und dran ist, von einer Klippe zu stürzen. Und doch gibt es jetzt etwas für diesen Menschen, der dort im Treibsand versinkt, für diesen Menschen, der im freien Fall sich befindet. Es gibt einen Fallschirm, es gibt eine Schnur, an der er sich festhalten kann und hochziehen kann und rausziehen kann aus diesem Fallschirm. Etwas, was Stabilität bringt. Etwas, was von außerhalb von ihm kommt, was nicht in seiner eigenen Macht steht, sondern etwas, was von außen kommt, was ihm jetzt Stabilität heilt und irgendwo einen Halt schenkt. Ich denke mal, genau das ist die Gottesfurcht. Ja? Wir befinden uns eigentlich ständig, sind wir am Abrutschen, wir sind am freien Fall, wir sind am Versinken, aber jetzt ist unser Aufblick über wir, die unvollständig sind, blicken auf zu einem vollständigen, zu einem vollkommenen Gott. Wir, die wir uns befinden, in einer Situation, wo wir an nichts vollständig festhalten können, wo wir nichts wirklich durchschauen können, wir wenden uns zu einem Gott, der ewiglich von Dauer ist, ohne Ende ist. Einen Gott, der genau weiß, was gut und was schlecht ist. Wir, die wir nicht in der Lage sind, unser Schicksal zu bestimmen, halten uns an einem Gott fest, der unser Schicksal fest in der Hand hält. Derjenige, der all die Zügel in der Hand hält. Derjenige, der genau weiß, was morgen auf uns wartet. Derjenige, der diese Welt wunderbar geschaffen hat und auch uns die Möglichkeit geben will, etwas Vollkommenes und etwas Andauerndes zu bewirken. Genau das ist jetzt Gottes Wunsch. Dieses, dass wir uns an diesem einen, der solide ist, der massiv ist, der nicht sich bewegt, der uns in diesem Reinfall, in diesem Versinken, in diesem Abrutschen hält. Gut. Bevor wir uns jetzt der Gottesfurcht zuwenden und wie sich hier in diesem Prediger behandelt wird, vielleicht mal ganz kurz ein, wie auf Englisch sagen wird, Caveat. Ein ganz kurzer Einstieg. Ja? Ihr dürft heute Abend nicht erwarten, dass ich euch jetzt beibringe, ja, wie wir jetzt unser Leben durch die Gottesfurcht ganz lernst das, was ich dir heute Abend beibringe, in der Gottesfurcht zu leben, dann hast du volle Kontrolle und dein Leben voll im Griff. Nichts von dem, was wir sagen könnten an religiösen, geistlichen, spirituellen Weisheiten heute Abend entdecken könnten, ist ein Schlüssel, der ein für alle Male alle Probleme löst. Alles, selbst die Gottesfurcht, ist etwas, wo wir sicherlich das lernen können, bedenken können, was heißt es, in der Gottesfurcht zu leben, aber etwas, was wir nie meistern werden. Denn gerade das ist ja diese Vergänglichkeit dieser Welt, in der wir leben. Dass selbst solch eine geistliche Komponente in unserem Leben wie Furcht des Herrn, ich nicht sage, gut, 40 Tage Furcht des Herrn, ja, und dann habe ich ein für alle Mal raus, was es für den Rest meines Lebens bedeutet, in Gottesfurcht zu leben. Selbst die Gottesfurcht ist etwas, wo wir immer wieder neu dazukommen, immer wieder eine neue Seite in unserem Leben, geistigen Leben aufschlagen und neu entdecken müssen. Das ist nichts von dem, was wir jetzt im Rest dieser Woche noch sagen können, ist etwas, was wir wirklich meistern werden, wo wir dann ein für alle Mal die Schlüssel zum erfolgreichen Leben haben. Denn weiterhin, selbst wenn wir uns selbst auch geistlich und Gottes Wort entsprechend anwenden, oder anstrengen, ja, und es auf unser Wort, auf unser Leben anwenden. Das Problem ist ein und für alle Mal dasselbe, solange wir noch unter der Sonne leben, wie der Prediger es beschreibt. Es ist ein Leben, wo wir nie vollständig, nicht mal unser geistiges Leben, unsere Spiritualität handeln, ja, bewerkstelligen. Ja. So viel also dazu, dass bei all dem, was wir lernen können, auch gerade hier, damit wir weiterhin aufblicken zu Gott und sagen, Gott, ich muss noch mehr und noch mehr in Abhängigkeit von dir und in der Gottesfurcht und in dem Blick auf die Ewigkeit, auf dem, was mich da erwartet, in einer Abhängigkeit zu Jesus Christus leben. Ein ständiges Wachsen, ein ständiger Wachstumsprozess, bis wir in die Ewigkeit gehen. Da wollen wir jetzt vielleicht uns dem ersten Punkt zuwenden und eine Bestandsaufnahme machen, wie die Furcht des Herrn beschrieben oder umschrieben wird hier in dem Buch Prediger. Wie gesagt, eigentlich erscheint es gar nicht so häufig. Es erscheint eigentlich 6 oder 7 Mal. Ja, und 3 Mal in diesen 6 Malen haben wir eine klare Aufforderung zu der Gottesfurcht. Zuerst einmal wird die Gottesfurcht in dem Buch Prediger beschrieben als die logische Schlussfolgerung. Von alledem, was jetzt der Prediger geschrieben hat, am Ende seines Buches, in Kapitel 12, Vers 13, kommt er zu diesem einen Schluss. Es könnten viele Bücher geschrieben werden, es könnte noch viel gesagt werden, aber auch selbst das ist eitel und wertlos. Letztendlich unterm Strich kommt alles zurück auf diese eine Schlussfolgerung. Und diese Schlussfolgerung lautet: Lass uns die Summe aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch. The bottom line is, fürchte Gott. Ja? Und dann heißt es, halte seine Gebote, darauf werden wir später noch zurückkommen. Danach heißt es dann Vers 14 auch, dass wir bedenken sollen, dass wir alles ins Gericht bringen, dass wir vor Gott Rechenschaft ablegen und Gott letztendlich uns nach dem Guten und Bösen richten wird. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Aber hier ist jetzt die Rede davon, fürchte Gott, denn das soll jeder Mensch. So heißt es in der Schlachtübersetzung. In der Lutherübersetzung, fürchte Gott, denn das gilt für alle Menschen. Elbefelder, fürchte Gott, denn das soll jeder Mensch tun. Wir sehen hier dieses mit Mensch am Ende dieses Verses. Jede der Bibeln hat das ein bisschen anders übersetzt. Und das ist auch wirklich schwer eigentlich zu übersetzen, denn eigentlich sind es nur vier Worte im Hebräischen. Denn, dies, alles und dann der Mensch. Ja, und jetzt müssen wir als Übersetzer, als Ausleger uns überlegen, denn, dies, alles, der Mensch, wie passen jetzt diese vier Worte zusammen? Ja? Und ich denke, am besten wäre es, denn dies ist alles, dies ist das alles, dies ist alles, was dir letztendlich bleibt. Situation, wo du dich im freien Fall, im Versinken befindest, gibt es nur eine Schlussfolgerung und das ist, dass du dich ausstreckst und ausrichtest und sagst, Gott, wer du bist, wer du für mich bist, wie du dich offenbart hast, das muss jetzt entscheidend sein. Das ist das Einzige, woran ich mich festhalten kann in diesem Versinken, wo ich mich befinde. Das ist alles, was uns letztendlich bleibt. Man kann sagen, das ist die Pflicht, die dem Menschen bei alledem in der Not, in der Vergänglichkeit, in der Wertlosigkeit, in der er sich befindet, die ihm danach bleibt. Das ist das Einzige, was noch in meiner Macht steht. Ich kann mein Schicksal nicht kontrollieren. Ich kann nie wirklich die Welt, in der ich lebe, durchschauen. Ich kann nie etwas vollkommen schaffen. Ich kann nie etwas schaffen und etwas tun, was ich nicht irgendwann wieder loslassen muss. Aber dieses eine bleibt mir. Das eine, was mir niemand nehmen kann, und das ist mein Blick auf zu Gott. Mein mich ausstrecken nach Gott und sagen, Gott, du gibst meinem Leben ein Fundament. Du gibst meinem Leben Orientierung. Du gibst mir Halt im Leben. Aber nicht nur wird die Gottesfurcht hier im Prediger als eine logische Schlussfolgerung präsentiert, sondern auch zweitens, Punkt B, ist die Gottesfurcht eine ständige Entschlüpfung. Wenn wir wirklich ehrlich sind mit dem, wie sich das Leben uns präsentiert, kommen wir immer wieder an bei der Gottesfurcht. Es ist eine Endstation. Es ist ein ständiges Anstoßen des Menschen in seiner Frustration, die uns dann aufschauen lässt zu Gott. Dass wir ihn anerkennen, dass wir ihn fürchten. Wie wir in Kapitel 1, Vers 13 gelesen haben, hat ein jeder von uns das Bedürfnis, dass wir Dinge verstehen, dass wir Dinge durchschauen, dass wir Dinge in unserem Leben kontrollieren. Und das ist darauf zurückzuführen, dass Gott die Ewigkeit uns ins Leben, das ins Herz gegeben hat. Er hat uns die Ewigkeit ins Herz gegeben. Er hat uns eine Sehnsucht danach gegeben, Dinge herauszufinden. Und es ist gerade in dieser Sehnsucht, die Dinge herauszufinden, dass jetzt der Mensch dazu getrieben wird, Gott zu erkennen und ihn zu fürchten. Da lesen wir jetzt hier in Prediger Kapitel 3, Vers 14. Prediger Kapitel 3, Vers 14. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Es ist nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, dass man sich vor ihm fürchte. Die Kontrolle und die Vorsehung Gottes wie eine Endstation, in die ich hineingetrieben werde am Ende des Tages und mich eigentlich zur Demut treibt. Das ist ein Zeichen der Gottesfurcht hier. Dass ich immer wieder, dadurch, dass es Gott ist, der in seiner Kontrolle, in seiner Vorsehung, in seiner Souveränität mein Leben bestimmt, dass ich zu dem Schluss komme, okay, jetzt sehe ich, ich habe mein Leben nicht unter Kontrolle und ich habe einen Gott, der sehr viel besser als ich weiß, was ich brauche und was gut ist für mich. Und es ist eine Position der Demut. Es gibt nichts hinzuzufügen, es gibt nichts wegzunehmen von dem, was Gott in meinem Leben macht. Und so komme ich zu dieser Endstation und sage, ich demütige mich vor dem Herrn. Wahrscheinlich der Zeitpunkt in meinem Leben, wo sich das am meisten in meinem Leben bewahrheitet hatte, war, als ich mit meiner zweiten Freundin Schluss gemacht habe. Ein Mädchen, wo ich mal sage, in das ich mich sehr verliebt hatte, ja, wo wir wahrscheinlich ungefähr 6 Monate befreundet waren und auch schon Pläne gemacht hatten, dass wir heiraten. Und irgendwann sie festgestellt hat, dass ich doch ziemlich arrogant bin und ziemlich von mir selbst überzeugt bin und gesagt hat, so geht das nicht weiter. Und dem Ganzen ein ziemlich schnelles Ende gesetzt hat. Und wie das so ist, ja, ich weiß nicht, wer von euch das vielleicht schon erlebt hat, aber man denkt schon, das ist jetzt das Ende. Ja? Weil man selbst in seiner eigenen Vorsehung, in seiner eigenen, in dem, was man kontrollieren und manipulieren will, meint, hier habe ich jetzt genau das Richtige für mich gefunden. Ja? Und sicherlich, man geht durch solche Erfahrungen und man sagt sich, warum Gott? Ja, warum? Warum hast du hier 6 Monate lang das gesegnet und wir haben geistig sehr profitiert von dieser Beziehung? Wie kannst du sowas wegnehmen? Wie kann das richtig sein? Ja, natürlich, heute, 6 Jahre später, schaue ich auf meine Frau und sage, es konnte auf jeden Fall noch besser werden. Ja, und Gott wusste genau, warum er so etwas Schönes hat zu Ende gehen lassen. Ja. Und ich schaue heute zurück auf diese Woche, auf diesen Monat, auf diese 3-4 Monate danach und ich muss sagen, ich habe nie solch einen geistlichen Wachstum, solch eine Selbsterkenntnis, solch einen Aufblick zu Gott erlebt, wie gerade in dieser Zeit. Und ich muss sagen, gerade hier, diese Vergänglichkeit, diese Wertlosigkeit des Lebens, diese Hoffnungslosigkeit, dieses, wo ich einfach selbst sehe, ich bin nicht einmal in der Lage, mich selbst zusammenzureißen und nicht so arrogant und überzeugt von mir zu sein, ja, wo ich einfach gesehen habe, wie viel es bei mir noch fehlt. Und gerade in diesem Moment der Demütigung, des wirklich mich abhängig machen von Gott, wo ich jetzt mal sagen, des wirklich mich zukehren zu der Gottesfurcht, ja, kann ich jetzt zurückschauen und sagen, das war bisher, wie gesagt, einer der Höhepunkte in meinem Leben. Und genau das ist die Endstation. Ich sehe, wie hoffnungslos alles ist und ich blicke auf zu Gott. Und in diesem Aufblick zu Gott, in dieser Demütigung, in diesem, dass ich mich abhängig mache, mich dem Willen Gottes unterordne, dabei kommt heraus der Halt, ja, und wirklich der Ausweg aus dieser Wertlosigkeit. Aber wenn wir dann weiterlesen, so sehen wir noch einen zweiten Aspekt der Gottesfurcht, eine zweite Endstation, als die uns in die Gottesfurcht treibt. Und das ist zweitens, die Gerechtigkeit und Vorsehung Gottes treibt mich auch zu Buße, nicht nur zu Demut, sondern zu Buße. Wir sehen das hier im Prediger Kapitel 5, Vers 2 bis 7. Eigentlich ein Text, der nicht so leicht zu verstehen ist. Ich lese uns vielleicht mal ganz kurz aus dem 5. Mose einen Vers vor, während ihr Prediger 5 aufschlagt. Hier heißt es im 5. Mose Kapitel 23, Vers 22. Wenn du dem Herrn, deinem Gott, ein Gelübde ablegst, so sollst du nicht säumen, es zu erfüllen. Denn der Herr, dein Gott, wird es gewiss von dir fordern und es würde eine Sünde für dich sein. Wenn du es aber unterlässt, zu geloben, so ist es keine Sünde für dich. Was aber über deine Lippen gegangen ist, das sollst du halten und tun, so wie du es dem Herrn, deinem Gott, freiwillig gelobt hast. Das, was du mit deinem Mund versprochen hast. Stellen wir uns vor, hier haben wir einen Hebräer, dessen Ochse weggelaufen ist. Ja? Und er geht zu dem Ort der Anbetung und er sagt, okay, heute werde ich ein Opfer vor den Herrn bringen. Ich werde ein Gelübde ablegen und ich sage, Gott, wenn dieser Ochse, wenn ich diesen Ochsen wiederfinde, ja, dann werde ich dir noch ein Opfer bringen wie dies. Dein Nachbar kommt innerhalb von 2 Stunden schon zurück mit deinem Ochsen in der Hand oder an der Hand, was auch immer, und gibt ihn dir zurück. Und du sagst, ah, das war viel zu einfach. Mensch, der Ochse war ja gar nicht richtig weggelaufen, der war ja nur beim Nachbarn. Ja? Und dafür soll ich Gott jetzt ein Opfer bringen? Ach, Gott hat dafür schon Verständnis. Ja? Das war ja gar nicht Gott, der das jetzt erfüllt hat, sondern das war ja eher mein Nachbar. Also, komm, lass uns mal ehrlich sein. Ich glaube, dem Herrn gebührt hier nicht unbedingt ein Opfer. Ich muss nicht unbedingt dieses Gelübde, was ich abgelegt habe, vor ihn halten. Na, das Gesetz hier im 5. Mose macht es klar. Wenn ich das Gelübde abgelegt habe, so soll ich es auch halten. Und genau da, worum geht es jetzt hier auch im Prediger Kapitel 5, Verse 2 bis 7. Wenn er sagt, übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum sollst du nicht viele Worte machen. Denn der Traum kommt von viel Geschäftigkeit her und dummes Geschwätz von vielen Reden. Wenn du Gott ein Gelübde tust, so versäume nicht, es zu bezahlen. Denn er hat kein Wohlgefallen an den Toren, darum halte deine Gelübde. Es ist besser, du gelobst nichts, als dass du gelobest und es nicht haltest. Lass dich durch deinen Mund nicht in Schuld stürzen und sage nicht vor dem Boten, es war ein Versehen. Warum soll Gott erzürnen auf deiner Worte und das Werk deiner Hände? Denn wo man viel träumt, da werden auch viel unnütze Worte gemacht. Du aber fürchte Gott. Und ich klare auffordere zu sagen, sei vorsichtig in dem, was du Gott versprichst. Sei vorsichtig in dem, wo du versuchst, vielleicht Gott zu manipulieren. Sei vorsichtig mit dem, was du Gott versprichst und was du dann nicht halten wirst. Letztendlich eine Aufforderung, Gott zu fürchten. Und so sehen wir hier ein Beispiel, wie gerade die Gerechtigkeit, die Vorsehung Gottes uns hier dann auch zur Buße treibt. Dass wir selbst in uns einkehren und vorsichtig sind über das, was wir vor Gott versprechen oder als Gelübde ablegen würden. Und ich glaube, jeder von uns muss immer wieder sein eigenes Herz vor dem Herrn beleuchten, wie wir versuchen, Gott zu manipulieren. Ja? Und gerade die Gottesfurcht ist es, nicht Gott zu manipulieren, sondern Gottes Vorsehung, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Wirken zu erkennen und zu sagen, Herr, du weißt, in was für einer Situation ich mich befinde und inwiefern das sich zum Besten aufschlagen wird. Aber mit dieser Buße kommen wir auch nochmal zurück zu sprechen auf Aspekte, die wir gestern Abend beleuchtet haben. Denn diese, wir erkennen in all der Frustration, in all der Leere, in all der Wertlosigkeit, mit der wir in diesem Leben konfrontiert werden, was war der Ursprung dieser Vergänglichkeit, in der ich mich befinde? War der Sündenfall. Jedes Mal, wenn ich mich wieder in der Wertlosigkeit, in der Hoffnungslosigkeit dieses Lebens wiederfinde, wenn ich erkenne, wie begrenzt ich eigentlich bin, und wie ich, der ich für Ewigkeit geschaffen bin, jetzt in der Endlichkeit, in der Vergänglichkeit sozusagen gefangen bin, immer wieder eine Erinnerung. Dass ich daran erinnere, was hat der Ungehorsam von Adam und Eva in meinem Leben angerichtet. Und insofern bringt es mich zur Demut, zur Buße, zu sagen, Herr, es ist aufgrund unserer Sünden, dass du uns hier in dieser Vergänglichkeit, in dieser Hoffnungslosigkeit eingesperrt hast. unser fehlender Einblick in die Geschehene des Lebens und fehlende Erkenntnis, dass wir wirklich das Leben durchschauen, ist dann auch eine Erinnerung daran, dass unsere eingeschränkte Erkenntnis, wie wir heute Morgen gesehen haben, zurückzuführen ist darauf, dass Adam und Eva von dem Baum der Erkenntnis haben. Auch hier wieder, also in Demut erkenne ich in der Gottesfurcht an, dass Gott Gott sein und erkenne selbst, wie menschlich, wie irdisch, ja, ich bin und gerne Gott Gott sein. Aber wir kommen jetzt noch zu einem dritten Punkt. Die Kontrolle und Vorsehung Gottes treibt mich zu Demut. Die Gerechtigkeit und Vorsehung Gottes treibt mich zu Buße. Und als drittes ist es jetzt auch, dass die Güte Gottes mich zur Dankbarkeit treibt. Und das ist ein dritter Aspekt der Gottesfurcht, mit dem wir hier in dem Buch Prediger konfrontiert werden. Es ist die Güte Gottes. All das, was er Gutes für uns tut, ist etwas, was uns zur Dankbarkeit treibt. Wir haben heute am Ende des Vortrags heute Morgen schon gesehen, so vieles von dem, was ich über den Gestank und über der Wertlosigkeit und der Begrenztheit des Lebens, in dem wir, der Welt, in der wir leben, beschrieben habe, dass viele von euch, die ja noch jung seid, das gar nicht so bewusst ist. Weil ihr eigentlich so vieles Schönes habt, was euch jetzt noch beschäftigt hält, dass ihr gar nicht Zeit habt, überhaupt an die Vergänglichkeit, an die Wertlosigkeit dieses Lebens zu denken. Gerade hier ist ein Grund, dass du schauen und zu sagen, Gott, nach einem Tag wie heute, wo wir so viel Spaß hatten, so viel Wettbewerb hatten, so gut gegessen haben, dein Wort gehört haben und wunderbare Lieder gesungen haben, ein bisschen zu wenig, aber trotzdem, wir haben geschlafen, dass wir einfach sagen, Gott, was du die Natur genießt hast, das sind alles Dinge, für die wir dankbar sein können, dass wir nicht wirklich erkennen und erleben und damit tagtäglich Stunde für Stunde, Minute für Minute konfrontiert werden, wie wertlos und wie hoffnungslos eigentlich das Leben ist. Genau das ist ein dritter Aspekt der Gottesfurcht jetzt hier, nämlich, dass wir getrieben werden in die Endstation und eigentlich vor Gott zum Halt kommen und sagen, Gott, ich blick auf dir und ich bin dir dankbar. Dass deine guten Gaben, das, was du mir bescherst, das, was du mir für mein Leben schenkst, ein bisschen diesen Schmerz und diesen Gestank der Vergänglichkeit und Wertlosigkeit des Lebens betäubt und überschattet. Sechsmal finden wir, und wir hatten gleich am ersten Morgen schon darüber gesprochen, sechsmal finden wir hier in dem Buch Prediger einen Refrain. Ein Refrain, der immer so lautet, also gibt es nichts Besseres als zu essen, zu trinken und einfach fröhlich zu sein. Ist es vielleicht einfach hier eine Aufforderung zum Hedonismus, was auch immer? Ja, was ist das? Hedonismus, ja, Hedonism. Jeder von euch, der Piper gelesen hat, ist mit dem christlichen Hedonismus konfrontiert worden. Ja? Ist es das, wovon hier jetzt der Prediger spricht? Ja? Oder ist es irgendwo eine Carpe Diem-Philosophie? Ja? Nutze einfach den Tag, lebe einfach drauf los. Wie haben wir diese sechs Refrains, diese sechsmal wiederkehrende Iss, Trink und Genieß das Leben zu verstehen? Nun, darf ich einmal darauf hinweisen, es ist interessant, dass in den meisten dieser sechs Refrains Gott vorkommt. Dass immer wieder drauf hingewiesen wird, es ist Gott, der dir das Essen, das Trinken und das Gute genießen als eine Gabe gegeben hat. Es ist ein Geschenk Gottes. Und ich glaube, als solches müssen wir es verstehen, um wirklich zu verstehen, warum er immer wieder zu diesem Schluss kommt, es gibt nichts Besseres als zu essen, zu trinken und glücklich zu sein. Denn es ist inmitten dieser betäubenden und verstimmenden, sage ich mal, ja, deprimierenden Nutzlosigkeit, Vergänglichkeit, dass Gott uns immer wieder diese Gaben gibt, die es ein bisschen wettmachen, die es ein bisschen abgrenzen. Und der Prediger macht es sehr klar. Es gibt auch Menschen, denen Gott vielleicht vieles Gutes schenkt, aber dann nicht die Gabe gibt, das Gute auch zu genießen. Woraus wir schließen sollten, dass wenn ich das Gute genieße, dann ist auch das eine Gabe Gottes. Und es ist interessant, dass wenn wir diese 6 Refrains uns anschauen, eigentlich jeder dieser 6 Refrains ein bisschen harmonisiert, ein bisschen mit unter diesen Aspekten der Begrenztheit, die wir heute Morgen betrachtet, laufen. Da haben wir zum einen Prediger Kapitel 2, Vers 21, wo dieser Refrain das erste Mal erscheint. Und wir können eigentlich diese Aussage hier in Prediger 2, 21 bis 26 zusammenfassen mit der Aussage, angesichts seiner begrenzten Fähigkeit, den Lohn seiner Mühe zu kontrollieren, soll der Mensch dankbar sein Teil aus Gottes Hand annehmen. Wir können nicht kontrollieren, ob wir wirklich das, was wir eigentlich für unsere harte Arbeit verdienen, bekommen werden. Wenn wir aber dann etwas bekommen, so sollen wir aufstehen zu Gott und sagen, Gott, ich danke dir, obwohl ich es nicht unbedingt verdiene. Die Rechnung, hart arbeiten und dann hart genießen, geht nicht immer auf. Das können wir aus Lebenserfahrung sagen und der Prediger macht es deutlich nach immer wieder. Wenn wir jedoch dann etwas genießen, so schauen wir auf zu Gott und sagen, Gott, du bist es in deiner Güte, der mir das gegeben hat. Ein Zeichen der Gottesfurcht. Lesen wir also jetzt mal Prediger 2, 21 bis 26. Denn das Vermögen, das einer sich erworben hat mit Weisheit, Verstand und Geschick, das muss er einem anderen zum Erbteil geben, der sich nicht darum bemüht hat, das ist auch eitel und ein großes Unglück. Denn was hat der Mensch von all seiner Mühe und dem Dichten seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Denn er plagt sich täglich mit Kummer und Verdruss, sogar in der Nacht hat sein Herz keine Ruhe, auch das ist eitel. Es geht also jetzt hier um jemanden, der sonst was für Weisheit, Verstand und Geschick angewandt hat, um sich seinen Lohn zu sichern. Aber dann nachher das Erbteil an jemand anderen abgeben muss. Jemand anderes genießt das, wofür er so sehr gearbeitet hat. Ja? Ein Zeichen, er kann den Lohn seiner Mühe nicht kontrollieren. Und jetzt kommt der Prediger zum Schluss. Wenn das wirklich so ist im Leben, dann gibt es nichts Besseres, Vers 24, für den Menschen, als dass er esse und trinke und seine Seele Gutes genießen lasse in seiner Mühsal. Doch habe ich gesehen, dass auch das von der Hand Gottes kommt. Denn wer kann essen und wer kann genießen ohne Gott? Denn dem Menschen, der Gott wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude, aber dem Sünder gibt er Plage, dass er sammle und zusammenscharre, um es dem zu geben, welcher Gott gefällt. Auch das ist eitel und ein Haschen nach Wind. Es ist ein Haschen nach Wind, es ist eitel, dass jemand all das, was er sich selbst erworben hat, an jemand anderes abgeben müsste. Und so ist jetzt hier unser Aufblick zu Gott. Dankbar. Zu sagen, Gott, dass ich solch einen Tag wie heute erlebe, verdienen tue ich es nicht. Ja? Aber alles, was ich an Gutem erlebe, Herr, es kommt von dir. Wie lautet das Tischgebet, was so oft gebetet wird? Alle guten Gaben kommen, Herr, von dir. Und dann? Darum danken wir dir. Richtig. Ja. Und das leiern wir so runter. Dann vergessen wir es auch wieder, wie das eigentlich wirklich lautet. Aber sind wir uns dessen wirklich bewusst? Ja? Sie kommen von Gott. Und sie treiben uns dazu zu Gott, dass wir ihm danken. Dass wir in der Gottesfurcht sagen, Herr, du lässt mich nicht ganz den Verdruss und die Vergänglichkeit kosten, wie es eigentlich sein könnte. Also könnten wir jetzt durch jeden dieser Refrains durchgehen. Das nächste Mal erscheint er in Prediger Kapitel 3, Vers 9 bis 14. Und wir sehen, dass angesichts seiner begrenzten Fähigkeit, Gottes Vorsehung zu erschließen, der Mensch dankbar sein Teil aus Gottes Hand annehmen soll. Da heißt es hier in Vers 9, was hat nun der, welcher solches tut, für einen Gewinn bei dem, womit er sich abmüht? Ich habe die Plage gesehen, welche Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich damit abzuplagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er in ihr Herz gelegt, da sonst der Mensch das Werk, welches Gott getan hat, nicht von Anfang bis Ende herausfinden könnte. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres gibt unter ihnen, als sich zu freuen und Gutes zu tun in seinem Leben. Und wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seinen Mühen, so ist auch das eine Gabe Gottes. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Und es ist nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, dass man sich vor ihm fürchtet. Wir haben also jetzt hier am Anfang des Kapitels 3 gesehen, Gott hat eine Zeit für alles. Gott ist es, wie wir hier in Vers 14 sehen, der von Ewigkeit her bestimmt hat, wann die Zeit ist zum Frieden und wann die Zeit ist zum Krieg. Wann es Zeit ist, eine Stadt abzubrechen und wann es Zeit ist, eine Stadt wieder aufzubauen. Gott hat diese Zeiten bestimmt. Gott hat so manches Schicksal, was dir in deinem Leben geschieht, wie vielleicht, dass deine Freundin oder dein Freund mit dir abbricht, dass vielleicht ein Verwandter von dir stirbt, dass du vielleicht deine Arbeit verlierst. Aber genauso auch bestimmt, dass du vielleicht einen Partner findest, dass du eine super Ausbildung machst. Ja? Das Gute wie das Üble. Ich will nicht sagen das Böse, ja, aber das, was uns nicht so angenehm erscheint. Gott hat eine Zeit dafür bestimmt. Und da blicken wir jetzt auf zu Gott und sagen, Gott, in alledem lasse ich es mir an deinen Gaben für mein Leben genügen. Ein Zeichen der Gottesfurcht. Ich bin dankbar und nehme dankbar aus Gottes Hand an, das, was er mir gibt, auch selbst, um vielleicht gerade den Schmerz, den ich durchgehe, zu betäuben. Abzulenken von der Sinnlosigkeit, von der Verworrenheit, von der Wertlosigkeit. Als nächstes sehen wir dann am Ende von Kapitel 3 noch einmal diesen Refrain. Und wir können hier zusammenfassen, angesichts seiner begrenzten Fähigkeit, seine Lebensspanne zu bestimmen, soll der Mensch dankbar sein Teil aus Gottes Hand annehmen. Niemand von uns kann sich selbst versichern, dass wir morgen früh noch am Leben sind. Ja. Jeder von uns könnte heute Abend die Treppen runterfallen und sich das Genick brechen. Wollen wir nicht hoffen, dass es passiert? Ja? Und wir denken nicht in dieser Realität. Aber es ist Tatsache. Da heißt es jetzt hier in Kapitel 3, Vers 18 bis 22, ich sprach in meinem Herzen, es ist wegen der Menschenkinder, dass Gott sie prüft und damit sie einsehen, dass sie in sich selbst dem Vieh gleichen. Denn das Schicksal der Menschenkinder und das Schicksal des Viehs ist ein und dasselbe. Die einen sterben so gut wie die anderen und sie haben alle einerlei Ohren und der Mensch hat nichts vor dem Vieh voraus, denn es ist alles eitel. Alle gehen an einen Ort, alles ist aus dem Staub geworden und alles kehrt auch wieder zum Staub zurück. Wer weiß, ob der Geist des Menschen aufwärts steigt, der Geist des Tieres aber abwärts zur Erde fährt. So sah ich denn, dass es nichts Besseres gibt, als dass der Mensch sich freue an seinen Werken, denn das ist sein Teil. Denn wer will ihn dahin bringen, dass er auf das sehe, was nach ihm sein wird? Hier jetzt, in Anblick der Tatsache, dass wir alle eines Tages sterben müssen. Nicht wissen, wann dieser Sterbetag ist. Ja? Hier wird jetzt darauf angewiesen, wir sind eigentlich nichts, in dem unterscheiden wir uns eigentlich nicht vor dem Tier. Und das ist ein bisschen kompliziert. Gerade dieser Vers 21, wir werden morgen nochmal darauf zu sprechen kommen. Ja? Was heißt hier, der Geist des Menschen sollte nicht aufwärts steigen, sondern geht an denselben Ort wie das Tier. Das ist sicherlich etwas, womit wir nicht übereinstimmen. Ja? Wir meinen schon, dass wir uns unterscheiden. Das Tier lebt nicht ewig, aber unsere Seele, wir leben ewiglich weiter. Ja, also auf diesen Vers, dass das in Frage gestellt, wer weiß, ob, müssen wir morgen nochmal zu sprechen kommen. Aber auch hier, die Tatsache, dass wir irgendwann ja alle sterben, zu Staub werden, aber bis dahin gibt Gott uns die Gabe und er gibt uns die Gabe, die Gaben zu genießen. So lasst uns dankbar sein und aus Gottes Hand diesen Genuss, diese Freude für diese Zeit annehmen. Machen wir schnell weiter. In Kapitel 5, Verse 13 bis 20, finden wir noch einmal diesen Refrain. In Vers 18, siehe, was ich für gut und für schön ansehe, ist das, dass einer esse und trinke und Gutes genieße bei all seiner Arbeit, womit er sich abmüht unter der Sonne alle Tage seines Lebens, welche Gott ihm gibt. Denn das ist sein Teil. Auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet, davon zu genießen und seinen Teil zu nehmen, dass er sich freue in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Niemand von uns hat die Fähigkeit, wirklich an den Dingen des Lebens festzuhalten. Alles, was wir tun, was wir schaffen, kann morgen wieder weg, uns weggenommen werden. Sein. Alles das, wofür wir uns abmühen, kann in einer Blitzsekunde verloren gehen. Da heißt es hier in Vers 14, so wie wir nackt in die Welt gekommen sind, so werden wir auch nackt wieder aus der Welt gehen. Und umso mehr schauen wir auf zu Gott und nehmen es dankbar aus seiner Hand an, dass er uns Dinge gibt, an denen wir uns erfreuen. Von denen wir dann tatsächlich etwas gehabt haben, obwohl eigentlich die Dinge dieser Welt vergänglich sind und wir niemals an irgendetwas vollständig festhalten können. In Kapitel 8 geht es dann auch um unsere begrenzte Fähigkeit, unser Schicksal zu bestimmen. Und auch hier schließt der Prediger in Kapitel 8, Vers 15, darum habe ich die Freude gepriesen, da es nichts Besseres gibt für den Menschen unter der Sonne, als zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein, dass ihm das begleiten soll bei seiner Mühe alle Tage seines Lebens, welche Gott ihm gibt unter der Sonne. Als ich mein Herz darauf richtete, die Weisheit zu erkennen und die Mühe zu betrachten, die man sich auf Erden gibt, dass man auch Tag und Nacht keine Schlafe in ihren Augen sieht, da sah ich bezüglich des ganzen Werkes Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann, welches unter der Sonne getan wird. Wiewohl der Mensch sich Mühe gibt, es zu erforschen, so kann er es nicht ergründen. Und wenn auch der Weise behauptet, er verstehe es, so kann er es nicht finden. Womit er hier ringt, ist, dass es dem Gottlosen gut geht und dem Gerechten schlecht geht. Ja, darum geht es in den Versen vor Vers 15. Wer kann jemals ergründen, was Gott sich dabei denkt? Dass es dem Gesetzlosen, der nun wirklich nicht verdient, dass es ihm gut geht, und es gibt davon genug in dieser Welt, dass es dem ausreichend gut geht. Ja? Missy und ich staunen immer wieder, ja? Von wie vielen Menschen um uns herum wir wissen, dass sie sonst was für Nöte haben. Ja? Krebs. Früher Tod, Probleme bei Geburt von Kindern. Und es sind immer christliche Freunde, die wir haben, denen das passiert. Nun, zum einen, gut, vielleicht haben wir nicht so viele nicht-christliche Freunde und wissen von daher nicht so viel, was da abläuft. Zum zweiten haben wir die Gebetskultur unter uns Christen, wo wir ziemlich offen sind mit Dingen, die uns beschäftigen und wo dann E-Mails geschrieben werden und Dinge verbreitet werden und vielleicht, ja, der normale Mensch solche Dinge für sich behält, ja. Aber, egal wie, ja, also wir, Statistik täuscht hier vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, es sieht manchmal so aus, als ob die guten Menschen sehr viel mehr leiden, als die nicht so guten Menschen, ja. Aber wie gesagt, alles eine Frage der Statistik. Aber, trotzdem, ja, damit ringen wir hier im Prediger. Und er kommt zu dem Schluss, dass obwohl wir manches nicht erforschen, manches nicht verstehen können, was Gott zulässt, was Gott erlaubt, wo einfach diese Rechnung gut erlebt, Segen, schlecht erlebt, Strafe, nicht aufgeht. Und doch kommt er zu dem Schluss, gerade da inmitten dieser anscheinenden Ungerechtigkeit, dass Dinge unfair sind, erfreue ich mich dessen. Es gibt nichts Besseres für mich, als aufzublicken zu Gott und zu sagen, Gott, danke. Danke für die Gaben, danke für das, was du mir gibst, das Trinken, das Fröhlichsein, das Essen, was mich begleitet bei allen Mühen in den Tagen meines Lebens, welche Gott mir unter der Sonne gibt. Und dann sehen wir diesen Refrain noch ein letztes Mal in Kapitel 9. Und auch hier geht es noch einmal um den Tod, ja, wo wir verglichen werden eigentlich mit einem Hund, oder ja, also hier in Vers 4 das Sprichwort, denn für jeden Lebendigen, wer auch sei, ist noch Hoffnung. Denn ein lebendiger Hund ist besser als ein toter Löwe. Ja, Tatsache ist, nur solange ich lebe, kann ich wirklich das Leben genießen. Ja? Ein Toter hat wenig vom Leben. Er kann nichts mehr in diesem Leben genießen. Das ist eigentlich sehr logisch. Ja? Deshalb ein lebendiger Hund besser als ein toter Löwe. Jetzt kommt er zu der Schlussfolgerung darauf, dass der Tote nichts mehr genießen kann. Schlussfolgerung Vers 7, so gehe nun hin, iss mit Freuden dein Brot und trinke deinen Wein mit gutem Gewissen, denn Gott hat dein Tun längst gebilligt. Deine Kleider seien jederzeit weiß und lass auf deinem Haupt das Öl nie fehlen. Genieße das Leben mit dem Weibe, das du liebst, alle Tage des alten Lebens, welche er dir unter der Sonne gibt, in dieser vergänglichen Zeit. Denn das ist ein Teil am Leben und an der Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Wir sehen also die Vergänglichkeit des Menschen, wie begrenzt die Zeit ist, wirklich Dinge zu genießen. Und unsere Schlussfolgerung ist, wir nehmen dankbar aus Gottes Hand an das, was er uns gibt zum Genießen. Aber ich glaube, bei jedem dieser Refrains, 6 Refrains, haben wir jetzt gesehen, es ist immer im Aufblick zu Gott. Es ist nie ein Essen, Trinken und Genießen unabhängig von Gott. Sondern es ist ein Essen, Trinken und Genießen, ein Fröhlichsein im Aufblick zu Gott. Es ist nie, dass ich mich festklammere und sage, ja, dem Essen, dem Trinken, dem Fernsehen, dem Videospiele spielen, dem Studieren, ja, dem mein Beruf ausüben, was auch immer, da kann ich meinen Sinn, da kann ich wirklich den Inhalt meines Lebens drin finden. Es ist nie etwas, was mich ablenkt von Gott, was ich statt Gott habe, was ich als einen Götzen habe, was mir Wert und was mir Freude bringt. Nein, ich genieße es im Aufblick zu Gott. Ich genieße es im Festhalten an Gott, wo ich sage, ja, es ist alles vergänglich und es ist nichts, woran ich mich eigentlich in dieser Welt festklammern kann. Ich halte mich an dir fest, aber als ein Teil von dem, dass ich mich an dir festhalte, genieße ich das, was du mir gibst. Und gerade dadurch wirst du verherrlicht und darüber werden wir Freitagabend noch einmal reden, wie gerade dadurch, dass wir lernen, Dinge recht zu genießen im Blick auf Gott, gerade dadurch Gott verherrlicht wird. Wir sehen also, dass jetzt die Güte Gottes uns letztendlich zur Dankbarkeit treibt. Auch hier Endstation Gottesfurcht. Ich sehe, wie vergänglich, wie trübselig, wie wertlos Dinge um mich herum sind und doch bringt es mich zur Dankbarkeit, dass es überschattet wird, diese Trübseligkeit, durch die guten Gaben, die Gott mir gibt. Und ich nehme sie dankbar aus seiner Hand an. Ich sehe auch, dass die Gerechtigkeit und die Vorsehung Gottes mich zu Buße treibt. Endstation Buße. Endstation Gottesfurcht. Aufblick zu Gott. Und ich bin mir wirklich bewusst, wie gerecht Gott ist in seinem Tun und wie verdorben ich damit bin, dass ich ringe mit der Vorsehung Gottes. Es treibt mich zur Demut. Es treibt mich zu dem, dass wenn ich meine, alles in meinem Leben unter Kontrolle zu haben und manipulieren zu können und bestimmen zu können, ich immer wieder in diese Endstation, in diese Sackgasse gerate, wo ich sage, Gott, du bist Gott, ich bin Mensch. Du bist es, der allwissend ist. Ich bin es, der limitiert ist in meinem Wissen. Du bist es, der mein Leben kontrolliert. Ich bin es, der nicht in der Lage ist, wirklich das Schiefe in meinem Leben gerade zu machen oder einen Tag meinem Leben auch nur hinzuzufügen. So sehen wir, dass die Gottesfurcht eine ständige Endstation ist und so hier im Prediger beschrieben wird. Aber auch, wie wir in dem allerletzten Vers gelesen haben, dass die Gottesfurcht die eigentlich einzige logische Schlussfolgerung ist. So viel also zu der Betrachtung, zu der Präsentation der Gottesfurcht in dem Buch Prediger. Ich habe euch jetzt, und damit wollen wir auch abschließen, weil wir uns jetzt die Zeit wegläuft, auf der zweiten Seite noch eine Definition gegeben, die ich auch schon angesprochen habe in der Andacht am ersten Abend. Und vielleicht, um einfach jetzt noch einmal logische Schlussfolgerung von dem, was wir jetzt bisher betrachtet haben, noch dem hinzuzufügen, wollen wir kurz diese Definition betrachten. Die Furcht des Herrn bedeutet Gott mit tiefster Ernsthaftigkeit als die Voraussetzung und die Perspektive anzusetzen, von der das Leben wahrgenommen und gelebt wird. Ich bin Ruderer, sieht man mir vielleicht nicht an, ja, habe es auch lange nicht mehr gemacht, aber wenn ich einen Sport hätte, dann wäre das mein Sport. Ich habe es so, ja, 8, 9 Jahre lang betrieben, war dann auch mal, ja, deutscher Meister, weil in meiner Kategorie als 8-Jähriger es keinen anderen gab, der angetreten ist. Und somit habe ich dann auch tatsächlich diese inoffizielle Meisterschaft gewonnen. Aber naja, das ist also mein einziger Claim of Fame. Nun, wenn wir rudern, ja, ganz wichtig, ich weiß nicht, wer von euch, Lukas, du bist auch schon mal gerudert, ja? Ja, gut, sonst jemand, der sich noch auskennt mit Rudern, ja? Okay, gut, der Fabian. Prima, man hat also sein Boot, ja, und dann haben wir da solche Draht, Metallbügel außen dran, das nennen wir dann die Ausleger, ja? Und oben an diesen Metallarmen, die jetzt rauskommen aus diesem Boot, ist ein kleines Ding, das nennen wir die Dolle, ja? Und in diese Dolle wird reingelegt das Riem oder das Gull, ja, also das Ruder, ja, und dann haben wir so eine kleine Klappe, damit jetzt tatsächlich hier das Gull oder das Riem auch tatsächlich drin bleibt und nicht rausrutscht, ja. Und das Schlimmste beim Rudern ist, ja, wenn ich jetzt rudere und ich vergessen habe, wirklich diese Klappe richtig zuzuschrauben, ja, die auffliegt und ich mitten, während ich gerade das Gull oder den Riem ziehe, plötzlich das Ruder rausspringt, ja, dann bringt mir das gar nichts. Ja, in dem Moment, wo mein Ruder nicht mehr fest verankert ist, ja, läuft gar nichts. Da kann ich noch so festziehen am Skull oder am Riemen, ja, ich ziehe es einfach mit mir hin und her. Ich brauche diese Dolle als Angelpunkt, ja, und erst wenn ich wirklich diesen Angelpunkt habe, dann wird meine Kraft, in der ich an dem Skull oder dem Riemen ziehe, tatsächlich umgesetzt, auf das Ruder und tatsächlich das Boot wird voran befördert. Nun, solch einen Angelpunkt brauchen wir für unser Leben. Ja? Und genau das ist es, worum es in dieser Gottesfurcht geht. Ja? Ich setze Gott als den Angelpunkt für alles in meinem Leben an. Immer wieder habe ich Gott in mein Leben, ja, ist dieses Ruder und es ist fest verankert in Gott. Mit aller Ernsthaftigkeit fange ich jeden Gedanken, jede Tat, jede Ausrichtung meines Lebens mit Gott an. Gott ist die Perspektive, aus der ich mein ganzes Leben betrachten will. Er ist der Ausgangspunkt, der Anhaltspunkt, dem mein Denken, mein Tun, mein Handeln entspringt. Das ist das, was die Gottesfurcht uns lehrt. Ja? Sicherlich, wir haben jetzt heute Abend gesehen, dass der Prediger die Gottesfurcht als Endstation, als logische Schlussfolgerung darstellt. Aber wenn wir dann im Buch Prediger auch in den Sprüchen sehen, wir werden aufgefordert, ja, zu der Gottesfurcht. Und die Gottesfurcht ist nicht unbedingt etwas, was automatisch für uns kommt, sondern es ist etwas, wo wir immer wieder unser Denken erneuern und immer wieder sagen, ich will neu mein Leben ausrichten auf die Perspektive nach Gott. Dass Gott Teil wird eines jeden, einer jeden Entscheidung, eines jedem, was ich tue. Damals, das war jetzt schon der zweite Punkt unter der Definition, kommen wir nochmal zum ersten Punkt. Den Herrn zu fürchten beruht auf tiefster Ernsthaftigkeit, Entschiedenheit, Entschlossenheit, das Leben aus Gottes Perspektive zu bestreiten. Es ist also etwas, woran ich arbeite und nicht etwas, was von alleine kommt. Um wirklich in aller Ernsthaftigkeit und Entschiedenheit und Entschlossenheit mein Leben auf Gott auszurichten, muss ich immer wieder erneuert werden in meinem Denken. Und ich denke, gerade hier kommt das Bibellesen ins Spiel. Ja, es ist nur, wenn ich immer wieder mich mit Gottes Wort, mit Gottes Wegen, mit Gottes Wesen beschäftige, kann ich wirklich mein Leben auf Gott ausrichten. Wenn ich nicht weiß, dass Gott wirklich ein gerechter Gott ist, ein Gott ist, der mich liebt, ein Gott ist, der in seiner Souveränität alles zum Guten mitwirken lässt. Und gerade dazu treibt mich ja das das Wort Gottes, dass ich immer wieder neu in meiner Meinung über Gott erneuert werde. Ja? Dass ich mich guten Predigen aussetze. Dass ich guten Umgang habe. Dass ich sage, Mensch, ich brauche gute Freunde, christliche Freunde, mit denen ich wirklich Gemeinschaft habe. Wo wir miteinander teilen, was wir mit Gott erleben, genauso wie wir es hier auf einer Freizeit jetzt auch erleben und sagen, ja, Gott, jedes alles mit Gott anzufangen, das hat bei meinem Freund, bei meiner Freundin geklappt und so weiß sie, kann es auch in meinem Leben klappen. Und so ist das Bibellesen, die Gemeinschaft, auch hier eine Gabe, ein Geschenk Gottes, um gerade unsere Perspektive immer wieder auszurichten. Und so ist es, dass ich jetzt mein Leben darauf ausrichte, mit aller Ernsthaftigkeit, mit aller Entschlossenheit und immer wieder meine Aufmerksamkeit auf Gott richte. Und das ist das Dritte, dieser dritte Aspekt, der wirklich aus dieser Definition läuft. Diese tiefste Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit setzt voraus, dass ich meine Aufmerksamkeit bestimmten Dingen zuwende, anstelle von anderen. Meine Lebensenergie in Reaktion und Erwiderung auf Gottes Wirken zu stecken, der mir Leben geschenkt hat. Was will ich damit sagen? Ja? Ich lerne nicht mehr auf meine eigene, dass ich selbst in der Lage bin, mein Leben zu bestimmen. Nein. Da konzentriere ich mich nicht drauf. Ich konzentriere mich nicht darauf, was in meiner eigenen Kraft steht, sondern mein Blick ist darauf gerichtet, was Gott in der Lage ist, in meinem Leben zu tun. Mein Blick ist nicht mehr darauf gerichtet, was ich aus meinem Leben machen will, sondern ich blicke auf zu Gott und ich sage, Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Ich baue nicht mehr auf meine eigene Gerechtigkeit, sondern ich blicke auf Gottes Wirken in seiner Vorsehung, was auf seiner vollkommenen Gerechtigkeit basiert. Ich blicke nicht mehr darauf, dass Dinge in meiner Hand liegen, dass mein Schicksal in meiner Hand liegt, sondern ich konzentriere mich darauf, dass mein Schicksal in Gottes Hand liegt. Und so können wir eigentlich durch dieses ganze Glaubensbekenntnis, diesen ganzen Aspekt, den ich heute Morgen schon durchgearbeitet habe, ja, dass Gott gut ist, dass Gott gerecht ist, dass er gütig ist, dass er allmächtig und allwissend ist. All das ist es, was mein Denken bestimmt, in dem, wie ich mein Leben ausrichte. Ich wünschte, wir könnten jetzt vielleicht eine Diskussion haben und einen Austausch darüber, was bedeutet das für mich, ja, dass Gott gut ist, dass Gott allmächtig ist. Und vielleicht können wir das am Freitagabend noch nachziehen. Tatsache ist, dass ich in der Gottesfurcht, wo ich immer wieder den Angelpunkt bei Gott ansetze für mein Leben, mich in absolute Abhängigkeit zu Gott setze. Denn nur wenn ich in Abhängigkeit von Gott lebe, werde ich auch durch die Gottesfurcht diesen Frieden und den Erfolg in meinem Leben erleben, von dem hier die Rede ist. Und das bringt uns dann zu dem Punkt, den wir morgen früh sehen werden. Denn nur wenn wir wirklich mit Jesus Christus vereint leben, wenn Jesus Christus zu unserem Leben geworden ist, haben wir diese Abhängigkeit. Ja? Das also vielleicht schon als Vorausschau auf morgen früh. Tut mir leid, dass ich jetzt am Ende ein bisschen alles zusammengestapelt habe. Bedenken wir noch einmal das Bild vom Anfang. Ja? Wir befinden uns im Treibsand. Wir befinden uns im freien Fall. Und jetzt ist die Herausforderung, dass wir lernen, aufzublicken zu Gott in Demut, in Buße, in Dankbarkeit und anerkennen sein Einwirken in unserem Leben, anerkennen, wer er ist und das wirklich unser Leben bestimmen lassen. Und ich glaube, wir werden einfach am Freitagabend nochmal hier ansetzen, wenn es darum geht, wie wir denn jetzt zur Ehre Gottes als junge Menschen unser Leben leben können. Wir wollen zum Abschluss noch beten. Und dann lassen wir die kleinen Kinder rein. Himmlischer Vater, wir haben viel Grund, dir dankbar zu sein. Und ich bitte dich, dass du uns lehrst, wie wir es auch im Neuen Testament hören, sei dankbar in allen Dingen. Dass gerade wenn das Leben schwer wird, gerade wenn wir unsere eigenen Limits erkennen und entdecken, gerade wenn wir eigentlich kurz davor sind, aufzugeben, weil wir sehen, wie wertlos und wie vergänglich und wie begrenzt alles in diesem Leben ist, dass wir dann aufschauen zu dir und erkennen, Herr, du schenkst uns so viel Gutes. Herr, hilf uns, in der Gottesfurcht zu leben, wo wir nicht mehr meinen, alles, was wir erleben und leben, ist ein Produkt dessen, was wir geschaffen haben und etwas, was wir verdienen. Denn Herr, wir verdienen es nicht. Es ist deine Güte, die uns so viel Schönes in diesem Leben erleben lässt. Die auch so vieles, was vielleicht in dieser Welt sich als ein furchtbarer Gestank und als eine furchtbare Hoffnungslosigkeit auftut, abdeckt und betäubt. Und so, Herr, lehre uns zu genießen und zu erfreuen an den Dingen, die du uns schenkst. Aber Herr, lehre uns auch, dass in allem unserem Denken, allem unserem Tun, wir mit diesem Gedanken anfangen. Wer bist du, o Gott? Und was bedeutet das für mein Leben? So, Herr, führe uns in diese Gottesfurcht, führe uns in ein Leben, in der Abhängigkeit vor dir, als eine Antwort auf das Leben, was du uns hier aufgrund des Sündenfalls, worin du uns eingeschlossen hast. Wir danken dir für deine Gnade, auf die wir zählen können und die in allem, hinter allem steckt. Gelobt und gepriesen sei dein Name, in Jesu Namen. Amen. Amen. Gut.